Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, diese Woche an einem Donnerstag. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir orientieren uns während der Finals ein wenig an den Finals, weil macht ja Sinn, so kurz nach dem Spiel zu sprechen und nicht kurz vor dem Spiel zu sprechen. Und zumal wir jetzt mittlerweile 3 Finalspiele durch haben und der Kälte führt. Und deshalb sitzen wir gegenüber, der trotz Marcus, Jason, Timelord hoffentlich unalkoholisierte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, du hast am Montag, hast du ganz kurz gesagt, dass du deine Celtics-Aktien verkauft hast, so im Sinne der Objektivität. Nicht, weil du die Celtics nicht mehr magst, sondern im Sinne der Objektivität. Wie viel hast du gebunkert im Keller, um dann morgens doch so ein bisschen ganz kurz Emotionen rauslassen zu können bei so einem Spiel?
Ich habe Aktien verkauft.
Hast du gesagt? On record. Ich habe es jetzt leider nicht da, aber vielleicht finde ich es noch und spiele es dann nochmal ganz kurz
vor. Siehst du, manchmal vergesse ich einfach, was ich sage. Aber weißt du, im Sinne von jetzt
Objektivität. Hier geht nichts verloren.
Also natürlich bin ich hochobjektiv, immer. Da habe ich mich natürlich trotzdem gefreut. Also
natürlich.
Ganz normal.
Ich wollte dir nichts unterstellen. Du hast dich, dein Donnerstag hat gut angefangen quasi.
Ja, hat früh angefangen, aber
dann wenigstens gut.
Aber im Wesentlichen gut.
Ja,
zwischenzeitlich kurz mit ein paar Mal etwas verwirrtem, der Frage, ob ich noch träume oder ob das jetzt wirklich passiert, dass man Steph Curry in der Drop-Defense weiterhin verteidigt und ihm den Platz lässt, damit er seinen Dreier loswerden kann.
Ja, dare him to shoot, oder?
Man, du machst es,
ja, also manche Leute
muss man offen stehen lassen kann.
Das ist die gute alte Ja Morant-Defense. Nein,
also ist natürlich auch ein bisschen vereinfacht gesagt. Ist auch geil, weil man so bei Drop-Defense habe ich eigentlich früher immer im Kopf gehabt, Brook Lopez, der eigentlich mit dem Kopf das Netz berührt, weil er halt direkt unter dem Korb steht und so tief absinkt. Al Horford, wenn er jetzt Drop-Defense spielt, hat einen Fuß auf der Dreierlinie und man beschwert sich ja halt trotzdem drüber, ist viel zu tief.
Ja.
Und stimmt auch, ist auch zu tief, ist zu viel.
Ist Platz, halt der Steffen.
Man redet echt immer über ein bisschen andere Verhältnisse.
Das ist schon
irgendwie gestört. Also das war ja auch an diesem Spiel echt wieder, eigentlich das, was am meisten hängen geblieben ist, abgesehen von dem, was im letzten Viertel dann passiert ist, ist halt einfach, wie krass Curry ist. Und also wie einzigartig das auch gegen den zu verteidigen und zu spielen ist. Das ist halt schon, spezieller Spieler.
Drop ist nicht gleich Drop, ne?
Ja.
Und vor allem nicht gegen Steph. Ja,
und gesagt, Shooting ist auch nicht gleich Shooting. Das ist halt, halt bei ihm einfach auch so.
Ja. Das ist definitiv so und wir gehen natürlich intensiv auf Spiel 3 ein, wo wir es bei Spiel 1 und 2 auch schon gemacht haben, dazu gleich mehr. Außerdem, natürlich, lassen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen, über die allseits beliebten, oft gefeierten Chicago Bulls zu sprechen. Es gibt Gerüchte und das ist ja schön rund um...
Davon wusste ich nichts,
dass wir über die Bulls sprechen. Ich werde dir berichten. Nein, bei Bulls Twitter sagt man ja, wie geil es eigentlich ist, also ob man das Gerücht jetzt mag oder nicht, aber dass die Bulls überhaupt mal wieder in Gerüchte involviert sind, weil man jetzt wieder ein Front Office mit Puls hat, sozusagen. Allein das ist schon Grund zur Freude. Ob das jetzt eine gute Idee sein könnte, dass man versucht, irgendwie Rudy Gobert zu bekommen, das ist das Gerücht, Ole, falls du es verpasst. Ich weiß, Utah ist bei dir so ein bisschen, ne?
Also da gibt es ja in dieser
Woche Jazz
sogar richtige Nachrichten, ne? Nicht nur,
nicht nur
Gerüchte, sondern auch richtige Nachrichten.
Ja, gut, aber das übergeben wir natürlich. Nein,
die sind dir egal.
Die sind dir egal. So wie dir auch, die Jazz sind dir ja auch egal eigentlich. Außer du kannst kurz ein bisschen pöbeln in Richtung der Jazz.
Dann sind sie mir doch nicht egal. Das macht mir
ja
Spaß.
Ja, aber nur ganz kurz. Dann ist abgehakt. Naja, auf jeden Fall, genau. Wir sprechen natürlich über Quinn Snyder und sein Ende in Utah. Was das irgendwie bedeuten könnte, beziehungsweise was danach kommt. Gab ja auch dann noch Berichte zu Donovan Mitchell und eben diese Gerüchte zu Rudy Gobert. Vor allem aber Finals. Und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich gewundert, was, Montag und Spiel 1 und 2 habt ihr auch schon besprochen? Haben wir. Und zwar bei Patreon. Denn auf patreon.com/korbjäger-podcast und korbjäger mit
AE.
Vollkommen richtig. Sprechen wir derzeit über die Finals. Und der Grund, dass wir das dort tun, ist, dass die Leute, die diese Folgen hören können, von euch, uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Dafür natürlich verbal, wie immer, der Riesendank. Mega cool, dass ihr das macht. Und inhaltlich eben der Dank in Form von Extra-Folgen. In dem Fall in Form unserer Meinung zu den Finals. Und bevor ich mich jetzt noch weiter verhaspe, gehen wir einfach rein, direkt in Spiel 3. Und ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt, für mich steht das alles seit kurz vor Ende des Spiels unter der Überschrift, dass Al Horford, und wir haben es alle schon gewusst, einfach ein dirty Motherfucker ist, der so tut, als wolle er nach dem Ball hechten und eigentlich wirklich nur eine Arschbombe auf Steph Currys Kirche machen will. Und ich bin wirklich schwer gespannt, wie du als alter Kelte, der jetzt seine Aktien wieder vorgeholt hast, diese unfassbar dreckige Aktion verteidigen möchtest.
Ich habe erstmal eine Gegenfrage. Hast du dich jetzt in einem neuen Lebensjahr, alles Gute nachträglich nochmal dazu entschieden, dass du ab jetzt dann doch zum Hot-Take-Artist wirst? Oder bist du jetzt quasi in der Christopher Mad Dog Russo-Phase, wo du nur noch davon redest, dass in den 70ern, da wurde noch richtiger Basketball gespielt und heute sind es sowieso alles Armleuchter?
Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass du diese Hot-Take-Phase, also dass du eigentlich schon so ein gewisses Gesetzesalter brauchst, um die Hot-Takes irgendwie rauszulassen, weil dann ist vielleicht auch eh schon wurscht, was du sagst, ja. Weißt du, ich meine, ne, du hast dein Leben gelebt und bei mir schreitet das Alter auch fort und da habe ich mir gedacht, hey, keine Ahnung, kann ich auch scheiße reden, ist ja wurscht, ja.
Und, du kannst, aber in und dem der unflätige Fall. Teil dieses Podcasts auf einmal werden, ne? Du willst mir auch noch meine Corner streitig machen.
Ja, genau. Mir ist jetzt alles egal eigentlich. Also, weißt du?
So genau wie Al Horford.
Genau wie Al Horford.
Letzte Woche hatte er Geburtstag, jetzt du. Und ich sehe da einen Zusammenhang.
Ja, es ist alles egal. Nein, natürlich nicht. Er kann ja nichts dafür. Aber trotzdem ist es auch blöd, weil...
Ärgerlich ist es auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie dauerhaft ein Problem ist. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. So schlimm sah es für mich jetzt auch nicht aus. Und er hat sich ja danach so ein bisschen bewegt und hat sicherlich wehgetan. Aber also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn wir Curry im nächsten Spiel nicht sehen würden. Auch wenn das ja jetzt diesmal ein Quick Turnaround ist, nicht 8 Tage Pause dazwischen sind, sondern nur einer. Ja. Aber ja, ich hoffe mal, dass wir ihn uneingeschränkt weiterhin sehen, weil also das würde natürlich sonst schon einen Schatten auf diese Serie werfen und ich finde halt eigentlich, dass die Serie richtig Bock macht. Also bisher irgendwie jedes Spiel hatte eine eigene Dynamik. Ich meine, die Dynamik sieht immer vor, im dritten Viertel verprügeln die Warriors die Celtics, aber man wusste halt immer nicht so genau, was sonst passiert alles und im vierten Viertel verprügeln meistens die Celtics die Warriors. Also ist halt irgendwie sehr interessant. Beide Teams haben irgendwie viele verschiedene Sachen schon ausprobiert. Man ist, glaube ich, trotzdem noch nicht am Ende der Fahnenstange und ich würde gerne sehen, dass es sich einfach weiter auch auf quasi dem bestmöglichen Gesundheitslevel weiterentwickelt. Das ist ja auch auf der Gegenseite mit Robert Williams genauso, der irgendwie in diesem Spiel auch vollkommen anders aussah als in den Spielen davor und der irgendwie, also das, bei ihm ist die komischste Kombination aus teleportationsartiger Athletik und gleichzeitig humpelt die ganze Zeit. Also wie er läuft über das Feld, sieht ja wirklich nicht gesund aus. Aber wie er dann springt, das sieht auf eine andere Art und Weise nicht gesund aus. Das ist einfach nur völlig, völlig daneben. Also schon auch irgendwie eine sehr, sehr interessante Kombination. Ich würde da auch gerne tatsächlich mal mit jemandem, also einem Orthopäden oder so, jemand, der Ahnung davon hat, darüber sprechen, wie das möglich ist, dass man einerseits so diese vertikale Athletik so krass drauf hat und gleichzeitig man irgendwie klar sehen kann, okay, Laufen ist aber eingeschränkt. Also ich verstehe es nicht, aber gibt sicherlich Gründe dafür.
Ja, fände ich auch interessant, weil ich weiß nicht, ob dein Gehirn quasi die Reaktion auf den Schmerz kurz ausschalten kann für einen Sprung und dann, wenn du halt wieder jeden Schritt gibst, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich interessant bei ihm irgendwie und ja, bei Curry, keine Ahnung, sie haben jetzt irgendwie so, er hat ja danach so ein bisschen gesagt, es sei so ähnlich wie die Verletzung wie damals gegen Smart, natürlich auch gegen Boston, also weißt du, ich sehe schon so ein bisschen einen roten Faden, was das angeht.
Ich auch.
Nein, aber es sei nicht ganz so schlimm und er sei wohl aber auch gehumpelt, habe ich noch irgendwie gelesen, so aus der Halle. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er aussetzt. Die Frage ist halt, wie fit er dann ist. Jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich meine, es war jetzt natürlich so, im Nachhinein ist es natürlich eine Story, jetzt die Story des Spiels hat es aber nicht wirklich geschrieben, weil zum Zeitpunkt der Verletzung war das Spiel ja mehr oder weniger eigentlich entschieden. Also kurz danach hat der Steve Kerr dann auch schon so ein bisschen die Bank geleert oder zumindest angefangen, hat Kuminga noch ein paar Minuten gegeben und so. Gut fand ich zum Beispiel, wir haben am Montag, nachdem du Robert Williams auch schon angesprochen hast, haben wir ja Time Lord so ein bisschen hinterfragt, so seine Rolle, haben auch angemerkt, so dass er vielleicht gegen die Warriors, die ja quasi den Korb vielleicht auf eine andere Art irgendwie so ein bisschen attackieren, seine Verticality da manchmal nicht ganz so wertvoll sein kann, gerade wenn er Rotationen vielleicht so ein bisschen, wenn Rotationen nicht perfekt sitzen oder die Hilfe von ihm nicht perfekt sitzt, dass er dann vielleicht auch ein bisschen was eröffnet. Jetzt in dem Spiel hat seine Verticality am eigenen Korb einerseits schon ziemlich, ziemlich gut geholfen, hatte ich so den Eindruck. Also deutlich Blocks dabei und auch sonst so, was Rebounding angeht, was auch dieses berühmte vertikale Spacing in der Offense angeht. Ja, so wie es die Celtics gern hätten, oder?
Ja, absolut. Also er hat er hat die Zone ja über weite Strecken wirklich abgeriegelt. Also die Warriors hatten insgesamt 26 Punkte in der Zone, die Celtics 52. Das ist schon ein relativ großer Unterschied. Und also, was man ja über die Serie, selbst wenn es kleine Lineups waren, irgendwie feststellen konnte, ist, dass die Celtics athletischer und größer sind als die Warriors. Und wenn man das dann halt auch noch in Form ihres größten und athletischsten Spielers hat, dann sieht man den Vorteil halt noch mehr. Und in diesem Spiel hat das halt funktioniert. Also er hatte 4 Blocks, er hatte gefühlt auch noch mindestens 6 weitere, die er erschwert hat irgendwie. Am Ende wirkte es so, als hätten die Warriors einfach auch Schiss, zum Korb zu gehen. Und man hat es richtig gemerkt, dass irgendwie so dieser Drive nicht wirklich da war und dass halt diese Komponente in dem Spiel fast gefehlt hat. Er hat vorne auch als Offensiv-Rebounder echt geholfen. Also ich meine, die Celtics haben das Spiel am offensiven Brett ja phasenweise dominiert und haben, ja, glaube 15 Offensiv-Rebounds geholt, die Warriors 6, also hatten da klare Vorteile.
Und sie haben, das fand ich krass, hat Anthony Slater, glaube ich, geschrieben von The Athletic, 40,8% ihre Misses eingesammelt,
ja, am offensiven
Brett. Was halt schon krass ist, ne?
Das ist also ziemlich solide, ja. Und also es gab ja mehrere Szenen, wo Williams von Draymond Green eigentlich vernünftig ausgeboxt wird und beide gehen zum Rebound und Williams ist aber einfach schneller in der Luft und
drei Stockwerke
höher kriegt den Ball trotzdem. Und das war irgendwie schon eklatant. Und ich, also was ich aber fand, was vielleicht fast der größte Unterschied war, weil in den Spielen, vor allem in Spiel 1, aber teilweise sogar auch in Spiel 2, hatte ja Williams, wenn er in Korbnähe war, auch einen Einschüchterungsfaktor. Also zumindest defensiv, ne? Aber was halt jetzt irgendwie besser funktioniert hat, war, dass auch wenn er irgendwie oben verteidigen musste, dass das irgendwie ganz gut funktioniert hat über weite Strecken. Gerade auch im letzten Viertel, als sie dann ein bisschen mehr Switching eingestreut haben, auch ein bisschen mehr Double Teams dann gegen die Schützen, als sie, also das Augenmerk noch ein bisschen mehr darauf war, halt den Dreier so ein bisschen zu nehmen, weil als die Warriors im dritten Viertel heiß gelaufen sind, das waren ja fast alles Dreier gefühlt.
Ja.
Und gerade dieses 7-Point-Play, also
das war geil, ja,
schon ein bisschen gestört war, aber also da ging ja relativ viel an der Dreierlinie und sie haben halt danach dann den Schwerpunkt darauf gesetzt, okay, das müssen wir ihnen irgendwie nehmen. Und da war er halt auch ein aktiver Teil davon. Und das war halt für mich eigentlich fast der größte Unterschied, weil ich weiß, wenn er auf dem Court ist, dann ist er, also wenn er es schafft, so positioniert zu werden, ist er ein super Rim-Protector. Aber er hat in diesem Spiel, auch wenn er dann am Flügel gefragt war, irgendwie seinen Job ziemlich gut erledigt und hatte viele gute Closeouts, hatte viele gute Contests, wo dann natürlich auch ein Curry oder Thompson gelegentlich den Wurf dann einfach treffen, weil die halt gut sind, weil die richtig gut werfen können. Aber er hat da dann irgendwie so das Maximum gemacht. Und ich fand, diese Kombination hat viel besser gestimmt als in den ersten Spielen. Und das hat halt auch damit zu tun, dass er halt nicht nur, was ich vorhin meinte, dieses Vertikale hatte, sondern dass er sich halt auch irgendwie dann seitwärts insgesamt besser und agiler bewegt hat, hatte ich das Gefühl. Und ist halt auch so ein Ding, über die ersten Spiele wurde, also ich glaube, das ist auch immer noch so, wird halt immer so ein bisschen geguckt, wo können wir ihn am besten parken, also auf welchen Verteidiger, einfach weil die Warriors anders sind als jetzt zum Beispiel Miami davor oder Milwaukee davor, wo halt immer ein oder zwei Leute auf dem Court waren, die eigentlich keine guten Schützen sind und auch sonst nicht so viel in der Offense teilnehmen. Also beispielsweise PJ Tucker, der halt immer in der Ecke steht und zwar gelegentlich dann für Offensiv-Rebounds reingeht oder mal für seinen Floater, aber die meiste Zeit halt relativ stationär ist. Das ist ja der perfekte Platz für Robert Williams. Und das ist halt ein bisschen schwieriger bei den Warriors, weil die haben zwar in ihrer Starting-Lineup 2 absolute Non-Shooter in Looney und Green, aber die stellen halt die ganze Zeit Blöcke und dadurch bist du halt dann die ganze Zeit trotzdem irgendwie in Plays involviert und das ist halt ein bisschen komplizierter. Und Wiggins wiederum ist jemand, der viel steht tatsächlich, also wohl der Spieler von den Warriors, der am meisten rumsteht, aber der trifft halt auch 40% seiner Dreier und wenn er den Ball bekommt und Platz hat, dann kann der halt auch attackieren und ist der athletischste Spieler, den die Warriors haben. Also auch da ist es irgendwie nicht ganz so easy und über die ersten Spiele hatte ich so das Gefühl, sie finden nicht so richtig den Platz, wo man ihn jetzt oder den Gegenspieler, wo man ihn jetzt am besten positionieren kann, außer wenn die Warriors ihnen das Geschenk gemacht haben, Iguodala einzusetzen, weil dann ist perfekt, weil den musst du einfach nicht mehr verteidigen. Aber
aber es waren ja nicht halt, viele Minuten. Ne?
Genau, der spielt halt einfach nicht so viel und dann ist es ein bisschen schwierig. Und in diesem Spiel hat das einfach, es hat besser funktioniert und ich meine, es war trotzdem die meiste Zeit entweder gegen Wiggins oder gegen Looney, aber dadurch, dass irgendwie halt diese Beweglichkeit mehr da war, gefühlt, hat es halt irgendwie trotzdem geklappt und es hat, wie gesagt, dann auch am Perimeter irgendwie funktioniert.
Ja, zumal auch, ich meine, du hast die Drop-Coverage gegen Curry angesprochen. Zumal, wenn Williams diese Drop Coverage spielt, so aufgrund seiner Sprungfähigkeiten und aufgrund seiner Länge, ist es natürlich auch nochmal was anderes. Also ist sein Contest dann auch nochmal ein anderer. Natürlich heißt es das nicht, dass du Curry damit stoppst, aber es ist halt, was anderes als bei Horford. Es sei denn natürlich, weil Horford landet. Da stimmt, da hat er auch schon versucht, Curry zu verletzen bei dem 7-Point. Ja, hat es halt nicht funktioniert, ne?
Ja.
Und dann, okay, ich höre jetzt auf. Nicht, dass jemand denkt, ich möchte Al Horford wirklich was unterstellen. Aber diese 7-Point-Play nochmal ganz kurz, wie geil das eigentlich war, weil ich habe es mir dann kurz so im Spiel notiert, okay, potenzielles 7-Point-Play. Und dass Otto Porter dann diesen komischen Dreier loslässt, als würde die Shotclock ablaufen, aber es waren noch 11 Sekunden auf der Uhr. Und ich glaube, selbst im Broadcast hat dann Mark Jackson irgendwie gesagt, oder vielleicht war es auch Van Gundy, so, ja, Shotclock läuft ab, einfach weil es so aussah, hast du immer gesehen, so, wie die 11 so zur 10 wird. Und ich dachte auch, was macht er denn? Also, weißt du, war ja wirklich so, er hatte ja, weiß nicht, Schultern war nicht richtig gedreht, war eigentlich contested und er wird irgendwie diesen Wurf los, aber gut, wer trifft halt recht, ne?
Ja, absolut. Aber, wahrscheinlich hat er sich in Sachen Clock-Management was von den Celtics abgeguckt, die manchmal einfach unglaublich hirnrissig sind, wenn die Uhr irgendwie abläuft oder sie denken, 2-for-1-Möglichkeit. Das ist dann immer so ein 2-for-1, dass halt maximal, nachdem man den Ball wiederkriegt, man noch irgendwie 3-4 Sekunden hat, wo man auch sagen könnte, Alter, dann lauf doch einfach eine vernünftige Offense.
Ja.
Und versuch's dann einfach mit guter Defense einen Stopp zu bekommen und nicht, also, ja, das ist einfach häufig richtig dämlich. Auch im vierten Viertel hohe Führung da. Okay, dann lass uns jetzt aufhören zu spielen. Lass uns einfach den Ball auf der Stelle dribbeln und schwierige Würfe nehmen. Da war es dann auch wieder sehr gut, dass Robert Williams die Offensiv-Rebounds teilweise noch geholt hat, weil sonst hätte einen das auch schon wieder ziemlich in den Arsch beißen können, wenn wir hier schon unflätig sind neuerdings.
Ja, heute ist die Folge der Unflätigkeit. Ich meine, die Celtics im Endeffekt haben sie halt einfach irgendwie so ein bisschen Probleme, ein Spiel zu Ende, also halt wirklich oder ein Spiel zuzumachen. Also irgendwie ist es echt so, wie
du sagst. Ja, sie sind manchmal einfach ein bisschen dusselig.
Weil du hast die Offense ja angesprochen, die Offense sah über weite Strecken ja wirklich so aus, mal abgesehen ist auch von den Offensiv-Rebounds, fand ich, wie sie aussehen soll, wie du sie auch immer beschreibst, im Optimalfall oder in dem, was sie irgendwie tun sollten. Ich fand zum Beispiel, was ich ganz cool fand am Anfang, ich meine, das erste Play, und es ist natürlich nicht irgendwie, hat dieses Spiel nicht entschieden, aber dass sie im ersten Play gleich mal, also so Smart halt als primären Playmaker oder halt der den Ball nach vorne bringt, als auch Tatum, als auch Brown involviert haben und da direkt mal irgendwie so versucht haben, so einen anderen Fluss reinzubringen, so direkt oder halt ein anderes, ja, ich habe es ja auch gesagt im letzten Spiel, vielleicht so ein bisschen so quasi die Tonalität zu setzen irgendwie für das Spiel, was sie irgendwie wollen und dann, dass sie halt irgendwie, Pick and Roll, ich habe mir auch gedacht am Anfang, sie sind einmal, laufen sie auch nicht mega oft, aber sie haben quasi einen Brown-Williams Pick-and-Roll gespielt, was ich insofern ganz interessant war, weil du ja Looney gegen Williams hast und Draymond gegen Brown im Normalfall in der Defense und da hatte dann halt quasi Brown den Vorteil, klar, Geschwindigkeitsvorteil gegen Looney und eben Draymond stand dann gegen Williams, aber du hast halt natürlich durch die Vertikalität, also Williams dann im Dunker-Spot, hast du natürlich, kann Draymond nicht so roamen, weil er dann halt zu viel irgendwie herschenkt. Und das fand ich nur mal so, und das sind ja vielleicht Sachen, die machst du dann nicht bis zum Erbrechen, aber es ist zumindest mal, du gibst halt der Defense irgendwas, worüber sie nachdenken muss oder soll. So interpretiere ich es jetzt, keine Ahnung, ob es dann wirklich so ist. Aber das fand ich irgendwie so einen ganz interessanten Einstieg irgendwie ins Spiel.
Ja, ich fand auch, dass das irgendwie so die Balance zu Beginn des Spiels überwiegend ziemlich gut war, dass auch das Playmaking gut war. Also Brown hat ja einen Scorer losgelegt wie die Feuerwehr, aber hat auch ein paar echt gute Pässe gespielt. Bei Tatum war sowieso das ganze Spiel über das Playmaking echt 1A. Also er hatte, glaube ich, 9 Assists und 2 Turnover. Ja. Zweiten auch nur ganz am Ende, als das Spiel eigentlich schon entschieden war. Also verbuchen wir auf der Habenseite. Also wenn wir bedenken, dass die Celtics mit den Ballverlusten ja gerade in Spiel 2 echt massive Probleme hatten. Das wirkte irgendwie alles ein bisschen kontrollierter. Und also was ich dann halt immer nur so krass finde, ist, dass es halt im dritten Viertel dann trotzdem so krass schnell teilweise in sich zusammenfällt. Das spricht natürlich einerseits auch für die Qualität der Warriors und andererseits fragt man sich aber manchmal auch, okay, aber was ist denn jetzt eigentlich, also sind das jetzt irgendwie die Monsters, die auf einmal den Ball angefasst haben und jetzt die ganzen Talente haben und deswegen ist es auf einmal unmöglich, gegen die zu spielen oder schießt man sich irgendwie einfach immer wieder selbst in den Fuß? Für mich ist es halt häufig eher das Problem, also diese Tendenz, die Celtics da haben, dass es dann mal einfach, dass eine Rotation verschlafen wird, mal ist es auch einfach, dass das Energielevel dann auf einmal nicht passt, was ja sonst in dem Spiel eigentlich nicht das Problem war und das summiert sich dann halt so krass schnell. Ich bin es überragend, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber inmitten dieser Zeit hat dann Ime Udoka eine Auszeit genommen und hat im Huddle seine Spieler gefragt, ob sie jetzt mal aufhören wollen, wie Arschlöcher zu spielen. Was ich halt schon echt ziemlich sensationell finde, was auch zur Tonalität unseres Podcasts heute passt.
Absolut, absolut.
Wir haben uns sehr unflätig.
Wir orientieren uns an Yudoka, weil es scheint ja zu helfen.
Er ist sowieso der Beste. Ich finde auch diese grundsätzliche Grumpiness, das ist einfach was, finde ich klasse. Also ich meine, ist ja für mich sowieso auch kein Problem, grumpy zu sein, aber auf diese Art und Weise, das ist schon gut.
You can relate sozusagen.
Ja, voll.
Das ist schon, ja, auf jeden Fall. Auch die Sideline-Interviews sind halt einfach so geil. Also ja. Ja, er ist auch so angepisst von Lisa Salters einfach.
Ja, weil ist auch egal, wer da steht.
Guter Mann, auf jeden Fall. Könnte ein Papi da stehen und ihn interviewen und er wäre trotzdem stinkig. Ja. Wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, in der Fall, ein drittes Viertel, ja, du hast dann halt, es ist vielleicht, also einerseits glaube ich, sowas passiert ja halt gegen die Warriors schnell, weil die Warriors, wie du sagst, sind vielleicht das weniger athletische Team, sind vielleicht auch einfach, ja, haben vielleicht ein bisschen, ja, weniger Waffen ist irgendwie schwieriger, aber vielleicht doch irgendwie halt so.
Oder haben sie, glaube ich, ich meine, wenn die Würfe bei Smart und so auch reinfallen, dann haben die Celtics mehr Waffen.
Genau. Und sind halt, ja, und vielleicht auch so ein bisschen größere Löcher sozusagen, die sie stopfen müssen, gerade auch defensiv, aber sie können halt trotzdem verteidigen. Sie können trotzdem, und gerade ein Team, das vielleicht dann, ja, bei dem es so ein bisschen on the edge ist teilweise, können sie da für Probleme sorgen und dann offensiv, ja, mein Gott, ich meine, wenn Clay so trifft, wir über drei Viertel getroffen hat, wenn Curry irgendwann heiß läuft, das kann dir halt immer passieren. Das ist natürlich dann schon interessant, so dieses eine Ding, wo dann Boston noch oder Golden State auf plus zwei oder auf minus zwei rankommt und dann halt Smart irgendwie gegen Wiggins steht. Das ist halt so ein klassisches Beispiel, wo vielleicht dann auch Ime Udoka gefragt hat, ob sie aufhören wollen, wie Arschlöcher zu spielen und halt erstmal ISO gegen Wiggins macht, also quasi gegen den besten Individualverteidiger, der ihm auch was Länge angeht, halt einfach überlegen ist und dann halt, ja, den Layup nicht trifft und kurz danach dann trifft halt Curry den Dreier zur Führung. Also das sind natürlich dann solche Sachen, aber ich glaube, ist es nicht auch irgendwie normal in so einem Spiel, dass du nicht 48, ich meine, deswegen ist ja Basketball auch das Spiel der Runs, weil dass du halt nicht 48 Minuten komplett durchziehen kannst, gerade dann halt eben auf dem Niveau irgendwie. Ja. Dass dann halt einfach der Gegner irgendwann mal kurz anzieht.
Ja, also ich glaube, dass es nicht über 48 Minuten auf dem gleichen Niveau geht, ist irgendwie logisch. Es ist halt irgendwie interessant, dass es immer der gleiche, also immer das gleiche Viertel ist, zumindest in dieser Serie. Gegen Miami war es ja auch so, dass es dann meistens einzelne Viertel waren, die ihnen das Genick gebrochen haben und sie eigentlich sonst überwiegend ihre Sachen ganz gut gemacht haben und dann aber für eine Zeit lang, ja, gespielt haben wie Arschlöcher. Das kannst du immer wieder sagen. Das trifft eigentlich echt ziemlich gut. Aber apropos, naja, ist gemein. Das ist eine gemeine Überleitung.
Zieh sie durch.
Also es hat jetzt nichts mit dem, was ich vorher gesagt habe, zu tun. Draymond Green hat Spiel 2 ja auf seine Art und Weise komplett dominiert. Jetzt nicht durch Scoring oder so, aber durch seine Präsenz, durch sein Ich bin Draymond und ihr nicht. Das hat er im Prinzip auch wortwörtlich so zu Grant Williams gesagt. Und, also man hat schon sehr gesehen, okay, der ist jetzt hier der Chef von allem, was hier passiert. Und der ist auch so ein bisschen in den Köpfen von den Celtics und kann eigentlich auch machen, was er will, weil, wie er selbst sagt, ich bin immer entspannt, wenn ich mein erstes Technical bekommen habe, weil ein zweites kriege ich eh nicht. Und dann kann ich auch mit der Streitaxt auf Leute losgehen. Das ist eigentlich kein Problem.
Wir warten jetzt einfach drauf, bis er wieder sein erstes Technical bekommt und 10 Minuten später sein zweites hat, weil, ne, jetzt.
Genau.
Ja.
In diesem Spiel wurde ihm nicht so viel erlaubt, hatte ich das Gefühl. Also die Referees waren grundsätzlich kleinlicher, muss man, glaube ich, sagen. Mhm. Und das hat den Celtics schon ein bisschen in die Karten gespielt, einfach weil die Warriors nicht so krass viel Druck ausüben konnten, so physisch. Ich meine, dadurch war ja auch der Impact von Gary Payton bei Weitem nicht so hoch wie in Spiel 2. Also hat auch dann viel weniger gespielt, weil man irgendwie das Gefühl hatte, okay, wenn er nicht so eine krasse Ballpressure aufbauen kann, dann so viel sonst macht er halt.
Aber er hat es auch nicht so versucht, oder? Also ich hatte irgendwie,
ich habe immer so ein bisschen drauf gewartet. Weil die Linie relativ schnell, glaube ich, erkennlich, da musste er dann auch drauf reagieren, ne? Aber dadurch fehlt irgendwie grundsätzlich so ein bisschen so eine Aggressivität. Und dann muss man schon sagen, also Draymond hat ein fürchterliches Spiel gemacht, so insgesamt. Mhm. Und auch eins der schlechtesten, die ich von ihm gesehen habe. Und ich meine, er hat ja öfter mal Spiele, wo er jetzt nicht scored oder so. Das ist ja bei ihm eigentlich fast zu vernachlässigen. Aber er hat ja auch sonst einfach quasi nichts beigetragen. 3 Assists, 4 Rebounds, 1 Block, 2 Ballverluste, 6 Fouls, 2 Punkte. Also das war schon irgendwie richtig schwach. Wie hast du ihn gesehen? Also was war das Problem? War das dann irgendwie einfach dieses Ding mit den Refs, hat er irgendwas falsch gemacht? Oder, also ja, hat er offensichtlich, aber was hat er alles falsch
gemacht? Was ich ganz interessant fand am Anfang, was ich aber eher drauf schieben würde, was Brown gut gemacht hat, dass Brown dieses Matchup mit Draymond nicht gescheut hat sozusagen, dass sich nicht hat davon aus dem Konzept bringen lassen, sondern von Anfang an gesagt hat, okay, ich attackiere einfach, weil ich meine, bei so gut Draymond auch verteidigt und so schwer wie Draymond mir das Leben auch machen kann, ich bin trotzdem schneller als er. Also ich habe trotzdem Möglichkeiten. Und er hat sich davon, hatte ich so den Eindruck, weniger einschüchtern lassen als in Spiel 2. Hat dann ja auch, gab ja auch irgendwie die eine Aktion, in der Draymond den ihn blockt im Break und er danach dann aber out of bounds kriegt den Ball wieder und attackiert direkt Draymond wieder für ein Layup und hat, glaube ich, auch einmal einen Pick von Derek White weggeschickt und hat einfach so nach dem Motto, nee, ich habe das schon im Griff. Und das ist natürlich dann vielleicht, dann das heißt, da war vielleicht dann Draymonds individueller Impact so ein bisschen weniger. Also, oder beziehungsweise die Celtics haben da irgendwie auch möglich, oder Brown hat Möglichkeiten gefunden, eben trotz Draymond irgendwie sehr, sehr effektiv zu scoren im ersten Viertel. War es auch ganz interessant, dass die Celtics am Anfang gerade für Brown relativ viele Blöcke gestellt haben, dass er immer mal wieder andere Matchups hatte, dass er so viel in Bewegung geblieben ist, fand ich so ein bisschen. Da vielleicht Draymond auch so ein bisschen, ja, vielleicht damit auch, ich meine, du verwirrst Draymond natürlich defensiv nicht, aber ihn halt damit auch mit was anderem wieder konfrontiert haben. Ja, und offensiv ist halt das Ding, da war es halt wirklich nicht aggressiv. Ich meine, das Ding ist ja, wie du sagst, ich meine, sein Scoring ist ja nicht das Ding, aber er muss halt, und das ist ja auch eigentlich Thema so in den Playoffs, so dass er halt trotzdem attackieren muss. Und manchmal hat das irgendwie so sein berühmtes Downhill-Dribbling irgendwie gehabt, aber ziemlich selten. Dann teilweise waren es auch irgendwie, wollte er zu schnell pushen, gab es auch ein, zwei Aktionen, keine Ahnung, ob man ein, zwei Aktionen dann immer so hochhängen muss. Grundsätzlich hat mir aber so ein bisschen einfach die Aggressivität gefehlt. Und das hat dann ja auch so ein bisschen darin gemündet, hat ja der Broadcast dann auch gesagt im vierten Viertel, dass sie dann Tatum teilweise gegen Draymond gestellt haben, der dann wiederum halt sich aber auch so Richtung Curry orientieren konnte und ihm da irgendwie mit seiner Länge das Leben schwer machen konnte. Und dann hast du Draymonds offensiver Wert ja fast negiert, weil du dann, oder, ne? Weg, sozusagen. Weil wenn er nicht attackiert, wenn er und dadurch nicht zum Playmaker wird und sein Gegen- und Shooter ja sowieso nicht ist und sein Gegenspieler noch dazu deinen besten Scorer einschränken kann, dann ja, dann bleibt halt nicht mehr viel. Und ich glaube, das war für mich offensiv einer der großen Faktoren und defensiv, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich finde, Brown hat es einfach vielleicht auch gut gemacht und für Draymond war es dann schwerer, vielleicht seine Rolle irgendwie zu finden. Vielleicht war auch so eben so dieses Ding, jetzt stehe ich dann auf einmal gegen Williams und er macht sowas ja gut, aber es ist halt trotzdem wieder ein bisschen was anderes.
Ja, ich finde auch, also was du gesagt hast mit Brown ist ziemlich wichtig, weil ich hatte am Anfang das Gefühl, dass das Adjustment ist sozusagen, lass uns ihn nicht zum Help-Verteidiger machen, sondern lass uns ihn halt direkt ins Play involvieren, lass uns ihn angreifen. Einfach weil, also ich meine, Draymond ist ein guter Individualverteidiger, natürlich, aber die Warriors-Defense ist am besten, wenn er halt überall sonst ist und wenn er halt alles quasi... ja, die ganzen Lücken stopfen kann und so. Und das ist halt schwieriger, wenn sein Gegenspieler derjenige ist, der per Drive oder mit seinem Wurf Druck ausübt. Und das war, finde ich, sehr gut. Und ja, dazu gab es viele Szenen, wo das dann halt nach dem Switch eher Robert Williams sein Matchup war und er dadurch halt auch nicht dieses, okay, dann ich kann jetzt jederzeit irgendwie, wenn der Drive kommt, kann stunten und irgendwie mal kurz die Hilfe zeigen und dann wieder zurück, weil man halt einfach weiß, okay, wenn Robert Williams da ist, und der Ball hochgeht, dann stopft er den im Zweifel rein, selbst wenn der 7 Meter zu hoch ist, der Lob, weil er, also da oben kommt er halt immer noch hin. Ja. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass die Celtics das insgesamt besser gemacht haben, ihn so, ja, direkter einfach zu involvieren und dadurch so ein bisschen seine beste Qualität in der Defense so ein bisschen mit rausgenommen haben. Das wird jetzt natürlich auch wieder interessant zu sehen, wie Draymond dann im nächsten Spiel spielt, weil er ja auch jemand ist, der dieses Schachspiel gerne mitmacht und meistens dann trotzdem Weg findet, irgendwie drin zu sein. Aber ich fand es echt ganz interessant, also gerade defensiv, weil ich da von ihm irgendwie schon, also ja, er war auch in Spiel 2 einfach nur unfassbar gut, was für Rotationen er da hatte. Ne? Also wir haben da in Spiel 2 auch ein bisschen drüber geredet und ich habe mich ein bisschen da über die Linie der Refs definitiv aufgeregt, aber mal ganz abgesehen davon ist das, was er dann spielerisch gemacht hat, war ja einfach nur
Absolut. Also
Weltklasse. Das war halt in diesem Spiel nicht so der Faktor. Bin ich jetzt mal gespannt, wie die Reaktion aussieht. Nächste Frage wäre für mich, Curry Steffen. Offensiv ziemlich gut.
Ja.
Würde ich sagen. Wie hast du ihn defensiv gesehen?
Gut, auf der einen Seite so der Elefant im Raum, natürlich die Foul-Problematik. Da war auch das, es ist ja bei Curry immer so ein bisschen das Ding, oder was heißt immer, es kann ja bei Curry mal passieren, dass wenn er sich ein, zwei frühe Fouls abholt, dass er dann nochmal so was Dummes drin hat, wie jetzt das Ding gegen Smart, weißt du, wo ihn beim Dreier foult so von hinten, weil er so reingreift. Hm. Das ist natürlich das eine Ding. Boah, wie habe ich ihn?
Das war übrigens auch ein sehr softes Foul war, ne? Also wenn man...
Ja, aber also, war soft, aber war
ein Foul. Es war ein Kontakt da, aber es war trotzdem ja. auch soft. Also in Spiel 2 wäre es wahrscheinlich kein Foul gewesen. Das ist, glaube ich, schon sehr davon abhängig, wen du da an der Pfeife hast.
Ja,
Scott Foster, Goat.
Ich meine, die Celtics haben schon regelmäßig versucht, ihn halt auch wieder, oder also haben viel versucht, ihn zu involvieren. Ja. Also er musste defensiv richtig viel arbeiten. Und ich glaube, es ist halt schon so ein Ding, wenn du offensiv so eine Last schulterst, wie es Curry tut, dass du, je mehr du defensiv involviert bist, desto anstrengender wird es halt einfach. Und ich fand schon, es gab Plays, in denen er seinen Gegenspieler halbwegs vor sich gehalten hat, in denen er ihn gestört hat. Aber ich rechne dann schon immer dann irgendwie mit Breakdowns einfach, weil er ja nicht der... Er ist jetzt nicht Kawhi sozusagen, weißt du, so dieser klassische Two-Way-Player, der halt wirklich, also nicht nur körperlich, sondern auch so vom Spielerprofil her. So, er ist ein besserer Verteidiger, er ist ein besserer Verteidiger, vielleicht sogar mittlerweile ein guter Verteidiger, nur es ist halt dann einfach, irgendwann ist es halt wahnsinnig schwer, da das aufrechtzuhalten über das ganze Spiel.
Sind halt auch alle Spieler bei den Celtics jetzt mal Ausnahme vielleicht von Derek White, wobei eigentlich selbst der sind halt so rein körperlich so ein bisschen kräftiger als er. Also sie haben ja auch manchmal dann Smart irgendwie mal einen Post geschickt. Smart ist wahrscheinlich der beste Postplayer, den die Celtics haben, aber also da so das Gefühl, okay, sie suchen irgendwie noch ein bisschen mehr so die Punkte, wie sie ihn attackieren können und haben das halt, das war, finde ich, auch noch echt was die Celtics besser gemacht haben im Vergleich zu den Spielen davor, dass sie halt häufiger ihre Spieler irgendwie in Bewegung eingesetzt haben und nicht so, hier, du kriegst jetzt hier den Ball, du stehst aber und jetzt mach mal irgendwas. Am Ende ging es dann wieder ein bisschen zu sehr in die Richtung, aber über weite Strecken des Spiels war es irgendwie grundsätzlich mehr Movement drin und dann ist es auf Dauer einfach auch schwerer zu verteidigen. Also sie haben es der Warriors Defense schwerer gemacht, aber vielleicht letztendlich ist das ja, wenn wir davon ausgehen, dass Curry fit ist und im nächsten Spiel auch wieder sein Ding macht, wo kriegt er Hilfe her?
Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für mich, weil wir reden über, also Clay war ja die Hilfe in dem Spiel, hat anscheinend wirklich Game 6 Clay ge-YouTubed, wie er gesagt hat, nach Spiel 2. Aber ein Problem, das ich echt irgendwie sehe, so über die Serie, wir sprechen über Draymonds Offense, aber ich habe mir ich habe mir da eben notiert, das Pool-Problem.
Ja.
Und nicht nur, weil Jordan Poole jetzt nicht neben Curry noch groß scored oder dass diese, also weißt du, dass er nicht noch die dritte Gefahr sozusagen darstellt, neben Clay, wenn Clay so spielt wie jetzt, was natürlich auch ein Faktor ist. Ich habe nur so den Eindruck, es war so ein bisschen so in dem Moment, in dem Curry sitzt, und das ist ja eigentlich das, was man von Poole gern hätte, dass er dann auch so ein bisschen die Offense am Laufen lässt, aber in dem Moment, in dem Curry sitzt, bricht halt die Offense irgendwie ein.
Ja.
Und dadurch, und dass Poole solche Schwierigkeiten hat, und dann, ich habe auch die Frage notiert, warum hat Poole solche Probleme gegen Peyton Pritchard zu scoren?
Peyton Pritchard ist super. Kämpft.
Gut, das ist die Antwort aus Boston.
Nein, Quatsch, Peyton Pritchard ist sehr gut darin, im Weg zu bleiben. Das ist seine beste Qualität defensiv. Er ist nicht groß und ist auch nicht der super Athlet oder so, aber er ist halt recht schnell und schafft es ganz gut halt, in Position zu bleiben. Und also
tiefer Schwerpunkt, ne?
Genau, sehr tief. Das reicht jetzt nicht unbedingt, um zum Stopper zu werden, aber das sorgt halt zumindest für Gegenwehr.
Ja, und das, ich hab's echt so, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber das Poole irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht fragt sich Poole auch selber so, ey, keine Ahnung, hier steht Peyton Pritchard, das ist eigentlich so quasi die Schwachstelle, in Anführungszeichen, in Boston's Defense, und ich krieg's irgendwie nicht gebacken, da irgendwie mir einen guten Wurf zu erarbeiten, beziehungsweise wenn, muss ich sehr, sehr hart dafür arbeiten. Und irgendwie findet er seinen Rhythmus nicht. Und ich fand auch, es gab wann war das? Ende drittes Viertel hat er einen Fastbreak gehabt. Und das war für mich so ein bisschen bezeichnend, den Brown dann geblockt hat, in Anführungszeichen, wo es dann doch das Foul gab. Hm. Ich hatte so den Eindruck, und auch da, keine Ahnung, vielleicht Überinterpretation. Ich hatte den Eindruck, wenn Poole im Rhythmus ist und er weiß ja, dass Brown Vollspeed ankommt, dann, weiß ich nicht, nimmt er vielleicht Tempo kurz raus, sucht den Kontakt, versucht mit Kontakt abzuschließen, Brown ist Foul anzuhängen, beziehungsweise irgendjemand ist ja sogar noch mitgelaufen. So wollte er halt diesen Dunk haben. Auch, es ist kein Fehler, ne? Also nur so, wie gesagt, meine Interpretation, und im Nachhinein sind wir sowieso mal alle schlauer. Aber vielleicht, keine Ahnung, es war halt jetzt so, er hat den geraden Weg gewählt, weil, ja, vielleicht für mich, wie gesagt, meine Interpretation, vielleicht nicht so im Rhythmus. Und ich bin halt gespannt, wie dieser Rhythmus zu finden ist, weil die Boston's Defense ja schon seit Monaten drüber, halt einfach wahnsinnig gut darin ist, eine Offense so ein bisschen ihren Fluss zu nehmen. Und das war halt auch so, diese Bewegung der Warriors Offense, finde ich, ist schon ein bisschen weniger in der Serie. Und bei Poole, ja, scheint damit wirklich, wirklich Schwierigkeiten zu haben. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich habe das Gefühl, dass ihm teilweise diese Länge auch einfach sehr zu schaffen macht und dass er dadurch irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht ist. Ich meine, er hatte ja das war ja seine beste Szene wahrscheinlich, diesen abgefahrenen Layup gegen Robert Williams, gegen Williams nach 38 Finden oder so, den er dann am Ende hoch abgelegt hat und so. Das war ja nice, aber das war natürlich auch schon wieder so eine Szene, wo er halt richtig viel dafür arbeiten musste, dass es irgendwie geht, und es ist schwer, sich darauf zu verlassen. Und bei Poole ist ja normalerweise irgendwie so diese Kombination aus, okay, ich kann auch richtig gut werfen, und ich gehe aber auch zum Korb und bin halt schnell und explosiv. Das ist ja eigentlich das, was ihn halt wirklich auszeichnet, und dazu halt noch das Playmaking und so. Und ich habe aber das Gefühl, er traut sich gerade nicht, zum Korb zu kommen, weil er das, also gerade wenn Robert Williams da rumläuft, weil er einfach das Gefühl hat, okay, dann wird es relativ kompliziert, da einen Wurf loszuwerden. Und grundsätzlich sind die Celtics halt einfach sehr gut, Hilfe zu schicken. Deswegen ist halt auch das Thema mit Peyton Pritchard, ich glaube, da hat er halt auch im Kopf, okay, wenn ich jetzt in die Richtung an ihm vorbeikomme, dann sind da die langen Arme von Tatum, hier ist vielleicht Horford, und irgendwie, ja, es ist ja nicht so, dass es dann unlösbar wäre. Und ich glaube, also wenn Poole gerade perfekt im Rhythmus wäre, dann würde er zumindest in den Minuten, wo Curry sitzt, auch sagen, okay, dann will ich jetzt die High Screens bekommen und dann werfe ich halt aus 10 Metern meine Dreier und hoffe, dass die reinfallen, so nach dem Motto. Aber irgendwie, ja, hat er so ein bisschen dieses Selbstverständnis verloren und muss sich, glaube ich, halt daran gewöhnen, dass die Defense jetzt einfach was ganz anderes ist. Also gerade wenn du jetzt damit vergleichst, vorher gegen die Mavs oder auch in der ersten Serie gegen die Nuggets, was für Wege er dort zum Korb hatte. Ich meine, er hat sich gegen die Mavs ja auch schon teilweise schwer getan, aber der Druck ist halt einfach größer, und ich glaube, es fällt ihm da irgendwie schwer, körperlich dagegen zu halten. Und naja, du hast gesehen, dass gestern bei der MVP-Ladder von NBA.com, also Finals-MVP-Ladder, Jordan Poole auf Platz 2 war.
Was?
Okay. Curry auf 1, das war vertretbar, würde ich mal sagen.
Ja.
Das wäre auch jetzt noch vertretbar. Aber dann, also die ersten drei Plätze waren irgendwie alle, glaube ich, Warriors. Genau, Looney war auf Platz 3 oder so.
Und dann, okay.
Also keine Ahnung, wer das Ranking erstellt hat, aber.
Du weißt, ich bin ja großer Jordan Poole-Freund, aber ich habe ihn jetzt, also er hatte schon in Spiel 2 diese extrem heiße Phase.
Ja, er hat irgendwie zwei Dreier getroffen und hatte dann am Ende irgendwie 17 Punkte. So, okay. Ja,
genau, aber es ist halt, es stimmt schon, was du sagst, also dass er halt, dass die Defense Bostons es ihm halt schwer macht, selbst wenn er Pritchard schlägt. Ich frage mich, aber ich finde halt, er schlägt Pritchard halt auch oft nicht. Das war so ein bisschen meine Frage. Ich denke schon, in Spiel 1 kam er ja schon auch immer mal wieder zum Ring, und das ist halt natürlich, also so quasi die Erfahrungen, die er bis jetzt gemacht hat in der Serie, helfen halt einfach nicht. Also weil, wie du sagst, er hat es dann halt schon schnell gemerkt, dass da halt jemand wartet, und er wurde hin und wieder abgeräumt. Von Derek White wurde er, glaube ich, auch abgeräumt in Spiel 2.
Derek White, bester Shot-Blocking-Guard der Liga momentan, glaube ich.
Und das ist halt für ihn schon sehr undankbar. Aber was du sagst, dass er halt dann vielleicht eher so diese Highscreens bekommt, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht irgendwie in Spiel 4 dann was ist. Also ist natürlich schwieriger, wenn du nicht im Rhythmus bist und wenn du nicht dieses Vertrauen hast in dein Spiel, vielleicht dann auch in deinen Wurf. Aber ich bin gespannt, ob das in Spiel 4 vielleicht so ein bisschen, ob sie einen anderen Ansatz haben. Aber du willst, und vielleicht versuchen sozusagen, sein Spiel von der anderen Seite zu öffnen. Weißt du, wie ich meine? Dass dann halt, dass er als erstmal primär mal jetzt durch sein Shooting Gefahr ausstrahlt und die Celtics dann da so ein bisschen die Coverage vielleicht anpassen müssen, um ihn da zu stören, und dass er dann vielleicht so ein bisschen dann auch mal Richtung Korb kommen kann. Und wir haben es ja nach Spiel 2 auch gesagt, dass er da ja diesen ein Beispiel, aber dass er diesen Drive hatte, nachdem er dann auf Looney abgelegt hat, eben sein Playmaking. die Option besteht ja weiterhin, auch eben, auch wenn da jemand am Korb wartet, dass er halt dann so halt mehr als Playmaker ist, wenn er zum Playmaker wird, wenn er zum Ring kommt.
Ja.
Wäre halt meiner Meinung nach einfach, also ohne jetzt irgendwie pur Slender, also ich will kein pur Slender, also einfach nur so, wäre halt wichtig, dass er, ich möchte mich grundsätzlich sowieso kein Slender betreiben, außer natürlich bei Al Horford.
Ich dachte jetzt nach dem Geburtstag geht alles.
Jetzt gehört, nein. Man muss, es gibt Prinzipien.
Max Marp Slender.
Genau. Nee, aber dass das halt einfach ein wichtiger Faktor wäre für die Warriors, dass sie einfach, dass Curry mehr Hilfe bekommt. Sonst ist es schwierig. Ich meine, Wiggins zum Beispiel, Wiggins Island, Sidestep, Slam am Anfang, sensationell. Und ich fand, Wiggins war am Anfang auch aggressiv. Es ist halt nicht Wiggins Rolle, dass er jetzt permanent 20 plus Punkte auflegt und die zeitweise auch die zweite Option ist, meiner Meinung nach. Also von daher.
Ja, ist halt die Frage, ob das was ist, was sie versuchen sollten, mehr einzusetzen, gerade wenn halt Williams zum Beispiel gegen ihn verteidigt gerade.
Ja. Aber könnte er das deiner Meinung nach? Also wer
er kann mehr scoren. Die Frage ist halt, ob er seine Effizienz dann beibehalten kann und ob die Warriors es schaffen, also ihm mehr Würfe zu verschaffen, sie ihm aber auch in für ihn guten Spots zu geben. Weil, also eine der Sachen, die für ihn ja wichtig war und warum er bei den Warriors so gut funktioniert, ist ja, dass er unter anderem sich die langen Zweier und sowas halt quasi abgewöhnt hat und solche Sachen und dass er halt eigentlich nur gute Würfe nimmt. Also entweder den Drive zum Korb nimmt oder halt relativ freie Dreier oder gelegentlich auch mal einen Pull-Up-Dreier nimmt und so. Aber er hat ja eine gute Wurfdiät. Da bin ich halt mal gespannt, ob man die adjustieren kann. Aber also grundsätzlich finde ich halt, das war offensiv kein Warriors-Spiel. Also der Ball und die Spieler haben sich nicht so bewegt, sondern also eigentlich war ja alles, okay, Clay, vielleicht Pin-Downs oder irgendwelche Off-Ball-Aktionen, hat viele gute Screens von Kevon Looney bekommen und hat dann halt irgendwie Dreier genommen. So, und Curry hat viel High-Screen-and-Roll gemacht, also so dieses beautiful Game, 38 Pässe und 37 Backcuts und irgendwann hat jemand einen ganz offenen Layup und so. Davon hat man sehr wenig gesehen. Da haben natürlich die Celtics auch viel zu beigetragen, aber da bin ich halt gespannt, weil also auch Curry, so stark sein Scoring war, er hat, also in dem Spiel ist es jetzt den anderen schwerer gefallen, so diese Gravitation zu nutzen. Und also normalerweise, also ein gutes Warriors-Offensivspiel haben sie ja meistens irgendwie 30 Assists. Jetzt hatten sie 22. Das ist jetzt für ein normales Team nicht schlecht, nicht wenig. Aber für sie ist es halt schon eher wenig. Deswegen, also ich bin mal gespannt, ob die Celtics da vielleicht auch einfach so ein bisschen einen Weg gefunden haben, das halt einfach einzudämmen oder ob die Warriors im nächsten Spiel halt offensiv dann wieder deutlich besser aussehen. Kann beides passieren, meiner Meinung nach.
Ja, ist vielleicht auch ein Mix. Also ich meine, ich glaube schon, dass Boston das halt, ich meine, haben wir auch gesagt, Boston ist ja mit prädestiniert dafür, dieses Movement schon ein bisschen einschränken zu können. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, habe ich mir gerade auch gedacht, so ein bisschen der Fluch des geglückten Adjustments. Also dass sie halt eben mehr Pick-and-Rolls gelaufen sind in Spiel 2 und es funktioniert hat. Und damit halt so, okay, das ist eine Möglichkeit, wie wir uns trotzdem gute Würfe erarbeiten können gegen diese extrem gute Defense. Und dann, dass es vielleicht dann ein bisschen übertreibt sich, ich meine, ich weiß es nicht, aber im nächsten Spiel kann es wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, also ein Player ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, als Curry den Ball irgendwie so rechts an der Dreilinie hatte und dann Clay diesen Backcut läuft und war auch so ein bisschen die alten Warriors, weil Curry auf Clay im Backcut und Clay dann auf Draymond ablegt und Draymond den einfachen Dunk hat. So, aber ja, ich glaube, gegen Boston ist es halt schon sehr, sehr schwer. Und ja, und wenn du dann noch halt dich, das war auch so ein Ding, ne, Grant Williams, Ende drittes Viertel, also eigentlich ja das Warriors-Viertel, aber da hat er durch den ein oder anderen Offensiv-Rebound halt nochmal dafür gesorgt, dass die Celtics dann doch noch irgendwie so mit der Führung rausgegangen sind.
Ja, und Grant Williams' Finishes am Korb sehen übrigens immer so lustig aus, weil er halt einfach, er springt ja nicht hoch, sondern, und also auch irgendwie die Layups kommen dann immer eher so seitlich, die kommen jetzt nicht irgendwie von oben oder so, sondern so gerade so über den Ring schaffen sie es. Layups ohne Flugkurve, habe ich auch selten so gesehen, aber es war effektiv, hat in dem Spiel echt gut funktioniert und war auch für ihn mit Abstand das Beste bisher in dieser Serie.
Absolut. Wäre es für die ganz kurz vielleicht noch, weil Kevon Looney 17 Minuten vielleicht eher so quasi, nicht eher so seine Spielzeit, ganz kurz, warst du überrascht, dass Looney so wenig gespielt hat angesichts dieser Rebound-Diskrepanz zwischen beiden Teams?
Schon so ein bisschen, also vor allem, weil ich ihn auch offensiv so als Screener nicht schlecht fand und gerade wenn man gesehen hat, wie wenig Draymond beigetragen hätte, hätte ich schon gedacht, okay, vielleicht ein bisschen mehr ihn noch mit reinbringen, aber also, das ist halt schwer zu sagen. Ich glaube, die Warriors wollten auch viel klein spielen. Ich meine, die Celtics sind ja auch irgendwie schon nach nicht mal 3 Minuten haben sie Williams das erste Mal rausgenommen für Derek White und haben halt gesagt, okay, Small Ball und so. Und irgendwie sind die Warriors da so ein bisschen bereitwillig mitgegangen. Vielleicht auch, also ich meine, es hat ja im letzten Spiel auch super für sie funktioniert, aber dadurch, dass irgendwie in diesem Spiel Payton nicht so eine Hilfe war und auch von Poole jetzt nicht so viel wieder kam, irgendwie war halt so dieser Smallball-Look in dem Spiel, finde ich halt nicht so stark. Hm. Das sieht natürlich anders aus, wenn Draymond ein besseres Spiel hat, aber ich hatte teilweise schon auch das Gefühl, okay, Looney wäre jetzt vielleicht gar nicht so wenig hilfreich.
Ich fand ja, mit dem Smallball hast du aber schon auch gesehen, die Limitierung dann halt offensiv. Also wenn Draymond so wenig aggressiv ist, offensiv, und dann hast du halt einfach, dann bist du halt wieder bei dem Thema 2 Non-Shooter und gegen diese Boston-Defense. Also dann ist halt der Platz für Curry, Clay und wer da, also Wiggins oder Poole meinetwegen, ist halt noch weniger vorhanden. Und dann ist es vielleicht schwierig, ja, da das dann irgendwie so durchzuziehen.
Ja, ist halt die Frage, ne? Also gefühlt haben die Warriors halt, sie haben halt nicht so viele Leute, die jetzt offensiv und defensiv in beiderlei Hinsicht richtig gut sind, sondern es ist halt irgendwie immer so ein bisschen geben und nehmen. Payton trägt halt offensiv nicht so viel bei, jetzt abgesehen von Cuts, aber also der zieht dir das Feld jetzt nicht auseinander. Porter hat zwar einen guten Dreier, aber wird jetzt auch nicht so verteidigt, dass jemand ihm auf den Füßen stehen muss die ganze Zeit. Wiggins steht auch keiner auf den Füßen, auch wenn er einen guten Wurf hat, aber er wird ja trotzdem manchmal so ein bisschen, also ihm wird ja schon ein bisschen Platz gelassen, Draymond sowieso, und dann ist es halt immer so ein bisschen die Frage, ist jetzt, müssen wir jetzt alles auf Offense setzen, müssen wir alles auf Defense setzen, und die Balance muss irgendwie in jedem Spiel gefunden werden, weil es ja auch immer unterschiedlich ist. Also in Spiel 2 hat es ja auch mit Payton super funktioniert, beispielsweise.
Ja. Ich meine, jetzt hat er zweimal oben an der Birne einen offenen Dreier verweigert, direkt hintereinander. Ist vielleicht auch dann so ein Faktor, dass dann Curl sagt, okay, heute, weiß ich nicht, man weiß auch nicht, wie es mit dem Ellbogen ist, quasi. Ja. Hat er das Vertrauen irgendwie nicht, und dann geben wir dann doch zu viel her, eben wenn du auch sagst, wenn die Linie der Schiedsrichter eher die kurze Leine ist, sozusagen. Von daher ist das vielleicht irgendwie auch ein Faktor. Also brauchen wir mehr Moody, mehr Kuminga, oder ist das?
Also jedenfalls, bevor man dann nochmal Iguodala einsetzt und noch einen weiteren Non-Shooter draufsetzt, der wirklich am wenigsten von allen Leuten auf dem Feld verteidigt werden muss, würde ich schon sagen, okay, probier's doch mal mit Moody, probier's doch mal mit Kuminga. Also auch allein Kuminga wäre halt das Argument, unsere Athletikdefizite sind schon relativ groß. Lass es doch einen Freak-Athleten nochmal reinbringen und mal gucken, was der verändern kann.
Ein paar Minuten halt irgendwie so als, ne?
Genau,
so,
einfach um mal zu gucken, wie es aussieht. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, das wäre zu diesem Zeitpunkt der Serie schon passiert. Ich nehme auch an, dass wir ihn noch sehen werden, aber also mich hat es dann teilweise schon gewundert. Also gerade mit Iguodala, der über die letzten Monate fast nie gespielt hat. Und also klar hat der Coach in jemanden, mit dem er Meisterschaften gewonnen hat, eine andere Art von Vertrauen. Und ich meine, Iguodala hat das ja auch gerechtfertigt über all die Jahre, aber es ist halt jetzt einfach mittlerweile so der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, die Celtics haben rausgefunden, wie sie gegen den spielen müssen. Das ist jetzt auch nicht, das ist auch kein Hexenwerk, aber lass uns doch mal gucken, was einer der Jungen vielleicht bringt. Und natürlich hast du Angst davor, dass die Fehler machen, aber vielleicht geben sie dir ja auch eine neue Dimension, die dir halt gerade so ein bisschen fehlt. Ich weiß nicht, ob Iguodala, ob das fair ist, das von Iguodala jetzt noch zu erwarten.
Ja, Fitness haben wir auch schon angesprochen, also kann ich mir schon vorstellen. Jetzt vielleicht noch kurz, bevor wir noch endlich zu den Bulls kommen. Shoutout an Jason Tatum, oder?
Ja.
Ich meine, der Schichtdienst in Boston funktioniert eigentlich hervorragend. Jaylen Brown übernimmt die Frühschicht und dann Richtung Spät kommt dann Jason Tatum. Inwieweit würdest du denn mit Jeff Van Gundys wiederholt getätigter Aussage mitgehen, dass Tatum diesmal zum Korb gezogen ist, um zu scoren, oder diesmal generell gespielt hat, um zu scoren, und weniger um Foul zu ziehen?
Ich glaube, überwiegend war das so, ja. Also mich hat es über die ersten beiden Spiele schon teilweise auch ziemlich genervt, und grundsätzlich ist das halt was bei ihm. Er ist manchmal ein bisschen zu sehr darauf konzentriert, dass er irgendwie die Arme so bewegt und sich dann irgendwie so verdreht, dass er den Call bekommt, und er bekommt ihn halt einfach nicht unbedingt so oft. Er ist dann, glaube ich, auch nicht so gut drin, das so einzufädeln wie jetzt Leute wie James Harden oder so. Das ist nicht seine natürliche Stärke, und manchmal würde ich mir auch denken, okay, in diesem Matchup, du bist ja größer und stärker als eigentlich die meisten Leute, die da stehen. Versuch doch einfach wirklich abzuschließen. Und also ja, vor allem, weil halt teilweise dieses, wie er dann so den Ball mit den Armen schwingt und so, er verliert dabei ja auch regelmäßig den Ball und dann kriegt er keinen Call, beschwert sich und die auf der Gegenseite hast du eine Unterzahlsituation aus dem Grund, das ist ja schädlich. Von daher denke ich mir, okay, ich versuch's quasi auf dem natürlichen Weg, vielleicht legst den Ball rein, vielleicht geht er auch nicht rein, aber es ist halt irgendwie eine, ja, bringt einen halt weniger raus aus dem Konzept und meistens ist es ja so, wenn du halt das Play direkt zum Korb machst, dann kriegst du ja eigentlich, also ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Call bekommst, gefühlt höher, als wenn du halt diese, ja, nicht ganz so natürlichen Bewegungen einstreust. Außer du bist Trae Young oder James Harden, aber ist er halt nicht.
Ja. Und ich meine, er kann es ja. Also,
Score. Er kann es.
Also, wie er unter Beweis gestellt hat.
Er ist nicht der allerbeste Finisher am Korb, aber er ist da ja schon gut. Ja. Also, er hat sich über die Jahre ja schon da echt irgendwie positiv entwickelt. Und ich habe bei ihm immer das Gefühl, wenn er so diese Einstellung hat, heute komme ich zum Korb, dann kommt er halt meistens auch zum Korb. Also er hat ja schon irgendwie auch die Fußarbeit und die Moves und auch den Touch,
Länge,
um dann da richtig, ja, richtig für Ärger zu sorgen. Aber ich fand, also abgesehen davon, war halt auch sein Playmaking echt wieder saugut.
Richtig gut, ja. Ja.
Vor allem auch viele schnelle, frühe Pässe, bevor jetzt die Defense irgendwie zu viel Druck auf ihn ausüben konnte und dadurch, ja, hat er für viele, viele gute Würfe auch einfach gesorgt.
Ja, dieser Crosscourt-Pass da, also war, glaube ich, noch im ersten Viertel auf Pritchard, wo er quasi von rechts, er stand rechts in der Dreilinie, zwei, drei Dribblings und dann halt Pritchard auf die andere Seite, Pritchard komplett offen.
Ja.
Und dann halt, ja, ich glaube, es war Pritchard. Aber ja, nee, also richtig gut gewesen. Wir freuen uns auf Spiel 4, würde ich sagen, oder?
Absolut.
Sofern die Al Horfords Zerstörungswut keine bleibenden Schäden hinterlässt. Nein.
Ja, mal gucken.
Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wie gesagt, keine Absicht von Al.
Klar.
Damit endlich nach Utah.
Ja.
Quinn Snyder, nach 8 Jahren hat er diese Woche. Ich weiß gar nicht mehr. Ist immer gut. Am Wochenende das Handtuch geworfen.
Aber alle Tage fließen ineinander. Die Playoffs dauern schon seit einer Weile.
Ja, es ist tatsächlich, die Übergänge sind sehr fließend geworden. Ist nicht mehr Jazz-Coach, kommt jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Ne? Ich meine, war so die letzten Wochen, war ja eigentlich, ja, wurde schon groß gemunkelt im Endeffekt, dass es durchaus sein kann, dass die Jazz in die nächste Saison mit einem neuen Headcoach gehen. Jetzt ist es soweit. Für ganz kurz, für dich verständlich?
Ja, klar. Also, die Dynamik bei den Jazz ist mir auch auf den Sack gegangen und ich musste da nicht Tag für Tag mit denen zusammenarbeiten. Es ist schwierig, wenn deine beiden besten Spieler permanent irgendwie so passiv-aggressiv miteinander rumstreiten.
Und obwohl sie am selben Tisch essen.
Manchmal. Und ihre offensichtlichen Probleme auch irgendwie nicht aus dem Weg räumen können. Und ich glaube, Quinn Snyder ist ein sehr, sehr guter Coach. Aber ich glaube, die allermeisten, gerade wenn es quasi der gleiche Kern eines Teams sind, irgendwann kann sich das halt dann auch mal so ein bisschen überholen. Mhm. Und manchmal braucht es dann irgendwie einen neuen Input. Ich glaube zwar, dass es bei den Jazz fast noch mehr neue Star-Dynamik braucht, oder also andere Spieler, aber ich glaube auch, dass ein Coach dann irgendwann bei immer den gleichen Leuten vielleicht auch so ein bisschen, ja, den Einfluss verliert. Und also gerade, ja, wenn du jetzt irgendwie auf die Perimeter-Defense von Mitchell guckst, Snyder wird ihm über die letzten Jahre schon auch gesagt haben, hey, Donny, wir könnten auch Defense auf dem Flügel brauchen. Hast du da nicht, kennst du da jemanden? So, ne? Und irgendwann... Ja. Ja, kannst du dann als Coach vielleicht auch sagen, okay, dann will ich jetzt erstmal eine Weile. Ich bin jetzt dann wahrscheinlich direkt der beste verfügbare Coach. Er hat ja, glaube ich, also die Jazz können ihn ein Jahr lang blocken von seinem nächsten Engagement, aber das ist ja auch okay. Also er hat ja anscheinend auch Lust, ein Jahr Pause zu machen und kann sich das ja in Ruhe angucken und dann geht er halt entweder, wird er danach zum Popovic-Nachfolger, das Gerücht gibt es ja schon, oder es wird halt andere gute, attraktive Posten geben und er wird da einer der ersten Namen oben sein. Also ich fand's jetzt nicht schockierend und auch gerade so, wie sich die Situation bei den Jazz gestaltet hat, glaube ich auch nicht, dass es der letzte von den involvierten Personen ist, der das Team verlässt in der Offseason.
Ich meine, es heißt ja oft irgendwie, dass du nach einer gewissen Zeit, neue Impulse oder dass nach einer gewissen Zeit neue Impulse nicht schaden, gerade in der Situation.
Dein alter Jazz Freund Phil Jackson hat immer von einem 7-Jahres-Limit gesprochen. Ja, dann irgendwie selber 10 Jahre die Bulls gecoacht und so, aber sonst hat er sich, glaube ich, überwiegend auch dran gehalten.
Ja, und er hatte ja diese 2 Jahre oder knapp 2 Jahre ohne Jordan quasi, weißt du? Das war ja dann wie.
Meinst du, das war die Erholung, die er gebraucht hat?
Wie ein Sabbatical sozusagen.
Bestimmt.
Ein aktives Sabbatical. Weiß ich nicht. Also zumindest hast du ja neue Reize bekommen dann. Aber ja, also wie gesagt, bei den Jazz, wenn du halt 3 Jahre hintereinander irgendwie dieselbe Thematik hast, waren es sogar mehr, ich weiß es nicht, also wenn du eigentlich theoretisch auf deinem Höhepunkt angekommen sein solltest und irgendwie halt aber diese letzten Meter dann zum Gipfel dann doch irgendwie, du siehst sie die ganze Zeit vor dir, du kriegst diese Schritte nicht hin, dann ist vielleicht wirklich so der Punkt, okay, wir versuchen was Neues oder wir wollen alle irgendwie was Neues versuchen, weil ist ja für Snyder selber auch frustrierend, wenn es einfach das Finale nicht gelingt und sowas, wie du sagst, eben, dass Mitchell ja sein defensives Potenzial, das ihm ja schon nachgesagt wird, irgendwie nie so wirklich ausnutzt, also nicht mal ansatzweise. Trotzdem hat Walsh berichtet, dass Mitchell von der Situation entnervt sei.
Ja, und frustriert und überrascht und alles. Also, ja. Der will letztendlich doch auch auf die Art und Weise nur signalisieren, dass er Input haben will, oder? Also für die nächste Coaching-Entscheidung. Oder ja, er lässt sich schon mal die Hintertür offen, falls ihm in 2 Wochen einfällt. Leute, also ich wollte eigentlich nur hier bleiben, weil Quinn Snyder hier ist.
Genau.
Jetzt ist er nicht mehr da, jetzt möchte ich weg.
Und andere Teams können sich ja schon mal überlegen, was sie eventuell bieten wollen oder bieten können, sollte es dazu kommen.
Wie die Knicks, die schon jetzt zu Playoff-Spielen ihre Repräsentanten geschickt haben, damit sie ein bisschen sowohl ihm als auch Jalen Brunson schon mal aus der ersten Reihe zuwinken können.
Ja, genau. Ja, konkreter in Anführungszeichen sind die Trade-Gerüchte um den anderen Star, Rudy Gobert. Und Kevin O'Connor von The Ringer hat wie gesagt, die Chicago Bulls ins Spiel gebracht, dass sie durchaus interessiert seien oder beziehungsweise aktiv versuchen würden, mal zu gucken, was so geht. Dass sie es aber, also da ist jetzt nichts. Also Jake Fisher, glaube ich, von Bleacher Report hat auch mal dazu nochmal einen Report abgeliefert. Also es ist nicht so, dass sie es jetzt intensiv versuchen würden. Sie sind halt selber so ein bisschen am Sondieren einfach, weil sie halt natürlich sehen, defensiv auf Center gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten sozusagen. Und Mitchell Robinson soll ja auch eine Möglichkeit sein. Du grinst schon, Wucci Main und so. Trotzdem, wenn ich höre, Bulls mit einem hochdekorierten NBA-Spieler in Kontakt, beziehungsweise in Verbindung gebracht, mache ich mir natürlich meine Gedanken. Aber welche Gedanken machst du dir denn so, wenn du hörst, Rüdiger, Bulls-Interesse, wie sähe das denn mit diesem Roster dann aus?
Also das, was ich gelesen habe als konkretes Angebot, wäre ja Wucci und Patrick Williams.
Aber das ist, glaube ich, aber auch so. Aber das ich
oder es ist eine Spekulation, kann auch sein. Aber
ist, glaube ich, eher Spekulation, weil es halt am naheliegendsten ist. So quasi, du gibst halt Vucevic ab und man weiß jetzt, Vucevic, ich glaube sowieso ganz, sorry, wenn ich dich jetzt gerade unterbreche, aber ganz kurz nur dazu, weil Vucevic einerseits, ich glaube, sein Wert ist gar nicht, Wert in Anführungszeichen, ich hasse diesen Ausdruck. Aber ich glaube halt, er ist nicht so uninteressant, weil sein Vertrag läuft aus und er ist ja trotzdem noch einer, der, also ein solider bis guter NBA-Spieler, so weißt du, so das. Und gleichzeitig, aber trotzdem ist es jetzt nicht einer, bei dem du sagst, boah, geil, so passt. Und Patrick Williams ist wahrscheinlich dann derjenige mit dem größten Potenzial, den die Bulls halt noch anbieten können. Deswegen ist es halt irgendwie, okay, es ist das naheliegendste Angebot. Das
außerdem,
Trade-Asset, auf jeden Fall. Wenn du einen Center holst, dass du dann natürlich deinen Starting-Center tendenziell abgibst im Zuge des Trades oder im Optimalfall, ist ja irgendwie auch gleich. Ich denke, meiner Meinung nach, wenn die Bulls irgendwie einen größeren Trade machen, denke ich eher, dass mehrere Teams involviert sein müssen, einfach weil die Bulls jetzt nicht mega viel haben. Das nur ganz kurz dazu. So.
Ja, aber das ist halt so die Frage, wie Patrick Williams gesehen wird, glaube ich. Also grundsätzlich.
Und ob sie ihn wirklich abgeben wollen.
Also, ja, weißt du, das klar, ist ja auch wenn, das wenn du für einen guten Spieler, also einen richtig guten Spieler traden willst, dann musst du was abgeben und da reicht dir Vucevic halt nicht.
Und nee, eben genau. Also ja, bin ich bei dir.
Grundsätzlich würde ich denken, das wäre sportlich schon sehr sinnvoll für die Bulls. Also einfach auch die Kombination aus Caruso, Ball und du hast dann noch Gobert und Levine, wenn er bleibt, der nicht ein toller Verteidiger ist, aber ein williger, engagierter Verteidiger, dann hast du im Prinzip
bessere, ja noch, in die, besserer Mann-gegen-Mann-Verteidiger momentan als Mitchell zum Beispiel.
Wahrscheinlich, ja, hast du
also
recht.
Also, ja. Stand jetzt, Potenzial,
sagen wir mal, gebe ich dir recht, ja. Und darum kannst du schon dann ein ziemlich gutes Team bauen, glaube ich. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob die Bulls jetzt so diesen, so einen klassischen Pick-and-Roll-Playmaker haben, der jetzt Gobert offensiv richtig gut einsetzen würde. Das ist vielleicht eher ein bisschen so wie das Problem, was es in Utah auch schon so ein bisschen gab, dass man da eigentlich das Gefühl hatte, also eigentlich könnte man dem auch noch ein paar mehr Lobs pro Spiel wahrscheinlich verschaffen, aber das ist ja was man durchaus auch finden kann, wenn man das priorisiert, was man machen könnte. Also ich glaube, dass das schon, es wäre schon ein sehr starkes Upgrade für die Bulls. Ich glaube, Gobert wäre jetzt bei einigen anderen Teams, würde er vielleicht sogar noch einen größeren Unterschied machen. Aber grundsätzlich, du weißt, wie ich zu deinem Freund Wucci Mane stehe. Und also bei Patrick Williams, ich bin ja auch ein Fan von seinem Potenzial, aber wenn wir jetzt ganz nüchtern betrachten, was er schon so alles gemacht hat und wovon man ausgehen kann oder muss, wie er sich entwickelt, dann wäre es jetzt, also wenn du halt davon ausgehst, okay, Gobert ist von dem, was er auf dem Court liefert, ist er wahrscheinlich zumindest in der Regular Season Top 20 Spieler in der Liga. Wenn du die Chance hast, den zu bekommen, dann musst du dich eigentlich von Patrick Williams für ihn trennen, weil das macht dein Team schon deutlich besser. Aber wenn man sagt, okay, Patrick Williams ist aber für uns der Schlüssel zur Zukunft, wenn LaVine keinen Bock mehr hat und DeRozan alt ist und Wucci Mane längst weg ist, dann behältst du den. Aber wie gesagt, also das war jetzt bisher nicht der Vibe, den ich vom neuen Bulls Front Office bekommen habe, sondern der Vibe war eher, hey, wir können ja relativ schnell relativ gut werden, lass uns das doch mal probieren, weil gut werden ist ja eigentlich auch ganz cool. Und mit Gobert werden sie viel besser. Das ist
schon so. zumindest in der Regular Season. Nein, ich glaube halt, also bei Williams, ich habe es ja schon oft gesagt, das Problem bei Williams ist, dass du halt diese zweite Saison hast, in der er quasi nicht gespielt hat. In der er weder Zeit hatte, sich während des Training Camps mit dem neuen Team einzuspielen, noch dann irgendwie Zeit hatte, sich über die Saison mit dem neuen Team einzuspielen, weil er halt einfach, ja, drei Viertel der Saison verletzt war. So. Das heißt, du weißt nicht wirklich, wie viel seines Potenzials er am Ende wirklich ausschöpfen kann. Ich hätte schon so ein bisschen, deswegen, ich finde es, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde es schon extrem, wie sein Standing gelitten hat, auch jetzt so bei Bulls-Fans immer mehr, einfach weil er, also wie man immer sagt, ja, es war ja nicht gut in den Playoffs. Ja, war nicht gut, so, stimmt. Und es gibt sicherlich auch vielleicht so das ein oder andere Fragezeichen oder das ein oder andere, den ein oder anderen Punkt, bei dem die Alarmglocken schrillen können, einfach so seine Passivität zum Beispiel, die er teilweise an den Tag legt. Aber ich würde das halt einfach noch nicht so, also ich habe noch nicht, ich sowieso habe natürlich nicht mit ihm abgeschlossen. Zu Gobert. Defensiv, definitiv. Ich denke mir auch, also es wird auch oft argumentiert so rund um die Bulls, dass es halt, dass Gobert sozusagen halt in den Playoffs vom Court gespielt werden kann und bla bla bla.
Das ist Quatsch.
Da, A, genau, B, die Bulls hätten eben, wie du angesprochen hast, Verteidiger rund um ihn, die eben nicht, bei denen er nicht jedes Loch stopfen
muss. Ja, müsste bei den Bulls nicht auch noch der beste Flügelverteidiger sein.
Genau. Und sie haben ja auch noch Ayo zum Beispiel, der ja auch durchaus Potenzial gezeigt hat in seiner ersten Saison. Also, von daher, das geht schon mal nicht. Ich bin halt offensiv, wäre ich schon sehr gespannt, wie die Sache aussieht, weil du hast es angesprochen, Pick-and-Roll-Playmaker. Du hast dazu halt DeRozan, der sehr gern rund um die Zone und in der Zone abschließt. Du hast LaVine, der, wir reden jetzt alles über seine schwindende Athletik, aber dessen Drive und für den eine offene Zone durchaus wichtig ist, dass er am Korb abschließen kann. Du hast nicht wahnsinnig viel Shooting außenrum, noch, keine Ahnung, wie, und dann bist du halt an dem Punkt, wie machst du es dann? Also die Offense sehe ich Stand jetzt, wie gesagt, kann ich sowas und Eversley ähnlich, also das heißt, dann ist es wahrscheinlich nicht dann der letzte Dominostein, der fällt, sondern eher so einer in der Mitte. Könnte ich mir vorstellen, dass sie was machen, aber die Offense könnte schon schwierig werden. Vielleicht wirst du dann einfach so ein extremes Defensivteam, ich weiß es nicht. Und dann bin ich halt wieder an dem Punkt, willst du wirklich das Team sein, das einem Big Man, der nicht Embiid, nicht Giannis, nicht Jokic heißt, so viel Geld bezahlt über so einen langen Zeitraum? Der, also ein Big Man, der extrem gut ist, der aber halt auch Schwächen hat, die dir in den Playoffs das Genick brechen können gegen gewisse Teams, auch wenn er nicht wirklich vom Feld gespielt. Aber beziehungsweise vielleicht wäre es interessant, ihn in diesem Szenario zu sehen, defensiv, aber er kann halt offensiv nicht so viel bestrafen. Ne? Und dann, und das ist die Frage, glaube ich, die Frage steht für mich so ein bisschen im Zentrum und ich habe sie für mich noch nicht beantwortet.
weiß kann, nicht. Kann ich nachvollziehen. Ist auch eine sehr, sehr legitime Frage. Und ich denke mir immer, es ist besser, einfach nur 11 oder 12 Millionen im Jahr für Robert Williams auszugeben. Der
ja,
in ja. Sachen, ja das der, ist, der. Er ermöglicht dir halt so in Sachen auch die Art und Weise, wie du spielst, irgendwie sehr viel Spielraum und halt Salary Cap Spielraum, was halt auch nicht ganz unwichtig ist, weil im Idealfall ist in der heutigen NBA dein Center wahrscheinlich nicht dein wichtigster oder höchstbezahlter Spieler. Es sei denn, wie gesagt, es ist Jokic oder Embiid. Also.
Ja.
Gehe ich mit. Ist kompliziert. Mal gucken. Irgendwie denke ich, ich kann mir immer noch vorstellen, dass es auch irgendwie Dallas wird oder so. Oder die Haken. Ich glaube, die Haken fände ich fast am interessantesten. Aber
die Haken finde ich auch interessant, ja.
Wir werden sehen.
Wobei, da hat wieder auch der beste, sie haben ja Hunter, sorry. Sie haben ja Hunter. Noch, keine Ahnung, wie der Chat dann aussehen müsste.
Ja, ja.
Na, nicht, dass er auch wieder der beste Flügelverteidiger sein muss. Oder ja, vielleicht
bei den Haken darf definitiv auch noch mehr passieren.
Ja, aber ja, ja.
Mal gucken.
Nee, aber ich bin gespannt und genau. Ich freue mich auf die Bulls Offseason, weil es wird interessant. Es stimmt tatsächlich. Es ist cool, ein Front Office zu haben, das halt auch, ich meine, Kani, sowas hat ja auch gesagt. Wir haben gesehen, wir sind nicht gut genug und das wollen wir ändern. So, also besser.
Ja.
Hat er recht. Und Pat wird natürlich auch intensivst an seinem Spiel arbeiten. Vielleicht ist dann auch einfach in Jahr 3 kommt der große Sprung. Und wir reden nächstes Jahr vom MIP Pat Williams.
Ja, oder die Bulls traden alles, was sie haben, für Russell Westbrook. Und damit ist mein Kontingent für heute wieder.
Sollte es auch.
Möchte mich abmutzeln.
Ja, wir wollen ja auch, dass ihr dann froh seid, dass es vorbei ist mit so einem Take dann am Ende.
Ja. Und
dass wir uns dann langsam auf die nächste Woche freuen können.
Manchmal muss es wehtun.
Manchmal muss es wehtun. Ja, siehst du auch da bei mir schon wieder. Manchmal muss es wehtun. Und in diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr öfter dabei sein wollt und noch nicht seid, könnt ihr uns gerne folgen bzw. abonnieren bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, wo ihr eure Podcasts hört. Folgt uns gerne bei Twitter und Instagram und schaut mal bei Patreon vorbei, denn bei Patreon sprechen wir über die Finals. Sollte keine normale Folge anstehen. Von daher, macht das, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt eure Finals, genießt die Finals. In diesem Sinne, reingehauen.